get you, Barbara. They're coming for you.
Hallo und herzlich willkommen zur 72. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris, an meiner Seite ist Pascal.
Hallo.
Und wir haben heute noch einen Special Guest bei uns, nämlich den Mario. Hallo Mario.
Hallo.
Mario, für die Zuhörer, wer bist du und was machst du bei uns?
Ja, mein Name ist Mario von Schapiewski. Ich bin in der Funktion als Gast hier. Ich bin Drehbuchautor und habe den Film Rootwood geschrieben, der höchstwahrscheinlich Frühjahr nächsten Jahres rauskommen wird und stehe euch jetzt Rede und Antwort dazu.
Wunderbar. Da natürlich schon mal die erste interessante Frage. Man ist ja nicht einfach so Drehbuchautor. Das ist ja schon eine Berufung, die so ein bisschen was Besonderes ist. Wie bist du generell zum Film gekommen? Hast du irgendwas mit Film studiert oder schon vorher gearbeitet? Und wie bist du jetzt generell, also zu der Tätigkeit als, ich weiß ja nicht, ist es dein Hauptberuf, Drehbuchautor, oder ist es nebenbei? Ich habe nur ein bisschen gelesen, dass du noch studierst aktuell, wenn es noch aktuell,
ja. Genau, nee, das läuft nebenbei. Ich studiere momentan noch und mache parallel diese Sachen, einfach weil sie Spaß machen und weil es kreative Erfüllung ist. Ich bin generell kreativer Mensch, sei es Zeichnen, Malen, Schreiben, alles außer Musik. Musik kann ich nicht. Bei mir hat das angefangen in der weiterführenden Schule damals. Auf dem Gymnasium haben wir nannte sich Literaturkurs und da haben wir Kurzfilme gedreht. Und da ich sowieso immer schon relativ krass im Bereich Film unterwegs war, ich habe sehr viel Filme geguckt, sehr viel Horror, schon als Kleinkind. Und dort hat man dann erst einmal Filme gemacht und ich habe die Drehbücher geschrieben, habe dort Regie gemacht und das hat so viel Spaß und Erfüllung gebracht, dass ich dann kurz danach durch die Kurzfilme, die allerdings nicht veröffentlicht sind, aber in Kontakt mit einem Regisseur und Produzenten aus Essen damals gekommen bin und dann meinen ersten Film mit ihm geplant und produziert habe und dann war man auf einmal drin. Mit dem ersten Film kommen dann die Kontakte und dann dann kommt man dann auch noch in andere Projekte rein und so ist man dann auf einmal drin im ganzen Independent-Film-Business.
Ist es, wenn kommen die Leute auf dich zu und sagen, Mario, wir haben hier so ein Konzept, magst du ein Drehbuch dazu schreiben? Oder ist es so jetzt zum Beispiel jetzt im Beispiel von Rootwood, dass du schon Marcel Walz, den Regisseur, schon kanntest und ihr euch zusammen das so ein bisschen ausgetüftelt habt? Oder ist es mehr Auftragsarbeit? Oder ist es eher so im Szenekreis, dass man sich schon kennt und dann das gemeinsam erarbeitet?
Also im speziellen Falle von Rootwood war das so, war das so eine Mischung. Also Marcel ist auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich Interesse habe, bei diesem Film das Drehbuch zu schreiben. Das kommt auch damit zustande, dass ich, also es kam dadurch zustande, dass ich bereits den dritten Teil einer Filmreihe von ihm geschrieben habe.
Raw war das, ne?
Genau, ja. Die Raw-Reihe, die in Deutschland relativ erfolgreich war. Und also dieser Film jetzt, Rootwood, nimmt Elemente aus der Reihe und verarbeitet sie jetzt in einem internationalen Kontext. Und da hat es natürlich Sinn gemacht, also dass ich oder er dann das Drehbuch schreibe. Und da er sich hier auf Regie und Produktion ein bisschen mehr spezialisieren wollte, habe ich dann das Drehbuch geschrieben. Ich schreibe jetzt auch gerade ein Drehbuch für eine andere Produktion, die ist auch auf mich zugekommen. Das hat sich jetzt so entwickelt. Also am Anfang war es natürlich noch nicht so. Mein erster Film, Cannibal Diner, den habe ich mit dem Produzenten und Regisseur direkt zusammen geplant und dann ergab sich das so. Und bei Raw war ich parallel bei den ersten Teilen, mit denen hatte ich nichts zu tun, mit den ersten zwei Teilen von der Filmreihe Raw. Ich war aber parallel immer irgendwie dabei, weil ich großer Found-Footage-Fan bin und Marcel sich immer mal wieder so an mich gewandt hat bezüglich gewisser Punkte, wie funktioniert dieses, wie könnte man das am besten machen. Und dann kam ich irgendwie dazu, dass ich dann den dritten Teil geschrieben habe. Es ist eine Mischung aus, entweder kennt man die Leute schon oder sie haben von einem gehört.
Ich habe wirklich, als ich den Film gesehen habe, die ganze Zeit überlegt, ich denke so ein bisschen kennst du das irgendwie auch schon und dann ist mir dann irgendwann, sind mir, jetzt kommt wieder mein Talent für Sprichwörter zur Geltung, Pascal, helf mir mal, da sind mir die Schuppen wovon gefallen?
Von den Augen
gefallen? Ja, ich glaube ja, von den Augen gefallen. Und ja, dann ist mir wieder eingefallen, das ist ja schon sehr, ich weiß nicht, kann man es Remake nennen oder sind es tatsächlich einfach nur Elemente, die da ein bisschen neu für den internationalen Markt zusammengeflickt wurden? Deswegen frage ich mich auch, wie dein Drehbuch, also wie man sich das vorstellen muss, wie du das geschrieben hast, weil du hast ja quasi im Endeffekt so ein paar Elemente ja aus dem, sagen wir mal, aus dem deutschen, in Anführungszeichen, Original vorgegeben gehabt, richtig?
Ja, was heißt vorgegeben? Also wir hatten, also es gibt diese Reihe Raw mit drei Teilen, die Geschichte, das ist auch eine Komplettgeschichte, also viele glauben ja, dass bei Raw 3 sich irgendwie auf einmal alles geändert hätte, weil der Film, ich spoiler den Film jetzt nicht, den kann man sich jetzt sicherlich nochmal angucken, wenn man möchte, weil die Geschichte da mehr oder weniger 180-Grad-Drehung nimmt und etwas sehr anders ist als die ersten zwei Teile, und viele wissen nicht, dass das von vornherein schon so geplant war, das war nicht irgendwie, wir müssen noch einen Teil 3 dranhängen und dann müssen wir uns irgendwas ausdenken. Nee, das war tatsächlich schon der Plan seit Teil 1 gewesen. Und wir haben gesehen, drei Teile sind vielleicht ein bisschen viel gewesen für diese Komplettgeschichte.
Ja.
Und dann gab es irgendwann die Idee, dass man man hat jetzt gerade ein Waldgebiet zur Verfügung, man hat gewisse andere Dinge zur Verfügung, und was würde sich anbieten, wenn man wieder in so eine ähnliche Richtung geht und so ein bisschen was Richtung Blair Witch macht. Das ist ja durchaus auch ein Punkt, den viele mit Rootwood verbinden, wenn sie den Trailer sehen und ähnliches. Und wir haben uns dann aber geplant, dass wir das nicht als Found-Footage-Film machen. Die Raw-Reihe war eine komplette Found-Footage-Reihe. Wir wollten das jetzt relativ traditionell machen. Da es ein Drehbuch von mir ist, sind allerdings Found-Footage-Elemente drin. Alle meine Filme haben das bisher gehabt. Da hatten wir dann überlegt, ja, welche Elemente waren denn interessant von Raw? Und diese Elemente haben wir dann übernommen, haben aber die ganze Rahmengeschichte, das ganze Rahmenkonzept komplett geändert. Deshalb würden wir selbst eigentlich nicht sagen, dass es ein reines Remake ist. Es ist vielleicht eher, könnte man es eher vielleicht als so eine Art Reboot bezeichnen, internationales Reboot, wobei jetzt eine Fortsetzung natürlich noch nicht geplant ist, je nachdem wie erfolgreicher wird.
Ja.
Aber Remake ist, glaube ich, bei diesem Film zu weit gegriffen.
Es ist ja jetzt auch so ein bisschen, tatsächlich, du hast es ja eben, wir haben es ja beide schon angesprochen, ein bisschen internationaler ausgerichtet. Marcel hat ja vorher zuerst deutsche Produktionen gedreht, von denen ich tatsächlich, muss ich zugeben, nicht so ein ganz großer Fan bin. Und dann hat er ja, glaube ich, war es für Seed 2, ist er da, glaube ich, in die Staaten gegangen zum ersten Mal? Ich glaube, ja, ne?
Sein erster internationaler Film war Avantgarde. Der ist schon deutlich älter. Das war sein erster Weg nach New York. Ich glaube, den hat er in New York größtenteils gedreht. Oder der ist halb gedreht in Deutschland und in New York. Aber wenn es jetzt um eine, in Anführungszeichen, vollständige deutsche amerikanische Produktion geht, die in den USA gedreht wurde, dann ist es tatsächlich C2.
Ja, und Bloodfeast hat er ja, glaube ich, auch jetzt, gut, das ist ja in Deutschland immer so ein Problem auch mit den Filmen von Marcel Walz, dass wir die ja selten hier ungeschnitten zu sehen bekommen. Obwohl, die Rootwood dürfte da jetzt tatsächlich mal eine Ausnahme sein, ne? Also den kriegen wir hier, glaube ich, problemlos auf den Markt, oder?
Ja, da gehen wir auf jeden Fall von der FSK 16 aus.
Ja.
Das war übrigens auch der Plan, das kann man ruhig dazu sagen, das sage ich auch gerne immer zu meinen anderen Filmen. Es war von vornherein geplant, dass Rootwood definitiv kein Splatter-Film wird oder in diese Richtung geht, auch nicht leicht. Das war wirklich geplant, dass wir hier auf eine lockere FSK 16 hingehen, weil ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, das ist vielleicht lustig auch jetzt im Kontext mit Marcel, der ja durchaus für wirklich drastische Filme bekannt ja. ist, dass ich gar nicht so der große Fan bin von so extremen Splattereien. Also es muss schon irgendwie storyrelevant sein, es muss einen Grund geben, warum da jetzt Leuten die Arme amputiert werden oder ähnliches, und wenn das nicht da ist, dann brauche ich sowas auch nicht sehen. Deswegen war das schon von vornherein so geplant.
Was mich ja mal interessieren würde, wie kann man sich dann deinen kreativen Prozess dabei vorstellen, beziehungsweise was mich auch interessiert, wie lange sitzt du da dran oder kannst du das mehr oder weniger so deadline-mäßig schaffen oder brauchst du, also kannst du es vorher gar nicht so abschätzen, wie lange du jetzt dafür brauchst, wie lange der kreative Prozess ist, bis das Drehbuch steht, oder hast du das relativ gut im Griff und sagst so, ja okay, dafür bräuchte ich 4 Wochen?
Ja, also mit Marcel geht das eigentlich relativ zügig. Also mit 4 Wochen ist deine Schätzung schon ganz gut. Rootwood war das so, jetzt muss ich gerade mal überlegen, ich glaube Ende Januar wurde ich darauf angesprochen Und im März wurde schon angefangen zu drehen.
Oha.
Die Situation ist, dass bei Rootwood, generell bei Independent-Filmen ist es grundsätzlich so, dass man auch immer ein bisschen gucken muss, wie sind die Ressourcen. Und man bekommt, also im Falle von Rootwood ist es so, dass ich von Marcel dann halt auch gesagt bekommen habe, welche Ressourcen stehen zur Verfügung, was könnte man machen. Dann ist immer die Rückfrage, pass auf, ich habe die Idee noch, ist die umsetzbar in dem Budget und in den Ressourcen, die verfügbar sind. Und man bekommt halt gesagt, welche Schauspieler man gerne hätte, welche man gerne einsetzen würde, und dann guckt man natürlich, wie das in der Geschichte passt. Und so wird das dann sozusagen, wird die Geschichte dann so zusammengesetzt, dass das auf der einen Seite mit den Ressourcen funktioniert und auf der anderen Seite halt auch eine sinnvolle, kohärente, interessante Geschichte ergibt. Und dann schreibt man halt. Und der kreative Prozess beim Schreiben ist dann wirklich völlig frei. Rootwood ist auch ein Film, der jetzt vielleicht auch, wie, also anders als ein paar andere Filme auch von Marcel, auch recht viel Dialog und Charakterbildung hat. Ihr werdet wahrscheinlich gemerkt haben, die erste Hälfte, die ist noch relativ, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen horrorfrei, weil wir uns da gedacht haben, was auch ein bisschen im Kontrast zu vielen anderen Independent-Filmen steht, dass man sich einfach mal Zeit nimmt, diese wenigen Charaktere, die man da vorstellt, auch mal wirklich ein bisschen auszugestalten, bevor man dann die Monster und Geister auf sie loslässt. Und da haben wir uns gedacht, da nehmen wir uns mal mehr Zeit. Und das sind natürlich so Passagen, die sind dann völlig, die sind nicht ressourcenrelevant. Da kann man dann natürlich schreiben und machen, was man möchte. Und so wird dann, setzt sich dann das Drehbuch zusammen. Tatsächlich kann ich sagen, dass Rootwood, das Drehbuch war noch ein bisschen länger, als der Film am Ende geworden ist. Was natürlich daran liegt, dass man später noch vieles einkürzt. Manche Sachen fallen raus, weil sie nicht so machbar waren, wie sie dann im Drehbuch standen. Aber das ist natürlich klassische Independent-Arbeit. Das ist dann nicht so wie ein Marvel-Film, wo wirklich alles eins zu eins verfilmt werden muss, weil es allein schon von der rechtlichen Seite und von den Vorgaben minutiös geplant ist. Beim Independent-Film ist es halt immer, wenn man ein extremes Low-Budget hat, und wir sind ja wirklich noch unter Blumhouse-Produktionen auch, die ja auch als Low-Budget-Filme gelten. Ja. Da muss man halt immer gucken, das ist halt immer ein Hin und Her. Aber ich muss sagen, mit Marcel als Regisseur ist es immer insofern ganz gut, weil man in der Drehbuchphase immer sehr stark zusammenarbeitet. So, das ist nicht halt einfach nur so eine Auftragsarbeit, wo gesagt wird, hier mach mal irgendwas und dann schreibt man 4 Wochen, gibt's ab und dann muss noch 50% geändert werden, weil die Hälfte nicht funktioniert. Wir sind da immer so relativ eng, dass man dann nach 4 Wochen auch wirklich ein Drehbuch hat, was verfilmbar ist.
Okay.
Die du hast es schon angesprochen, das Budget, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie akkurat die IMDb-Angabe ist mit $700,000, ist jetzt auch, glaube ich, nicht ganz so relevant, aber ist es so, dass man da auch so ein bisschen Klinken putzen muss, um so einen Film finanziell realisieren zu können, oder wurde das jetzt irgendwie aus Eigenkapital finanziert, wie muss man sich das vorstellen, hattest du da irgendwie einen Einblick drauf?
Da nicht so ganz so viel. Wir haben, unser Produzent ist Silent Partners, und die waren schon von Anfang an direkt, also die waren schon sofort mit dem Boot, als die Idee gemacht wurde. Und das war jetzt nicht so, dass man da jetzt mit einer großen Idee dann erstmal Klinken putzen musste. Dass die Finanzierung stand schon, als dann die Idee aufkam. Das ist auch, was mir bekannt ist, was ich dazu sagen kann. Ich bin der Sitzer jetzt auch hier in Deutschland. Die Produktion ist komplett in Amerika stattgefunden. Und über die Einzelheiten kann ich da tatsächlich nicht ganz so viel sagen.
Was mich nochmal interessieren würde, jetzt nochmal, bevor wir vielleicht mehr auf den Film eingehen, nochmal eine Frage für dich als Drehbuchautor. Hast du irgendwie, ich sag mal, also machst du dir manchmal vielleicht, machst du dir manchmal Sorgen, dass im Endeffekt die Qualität des Films, und das ist jetzt gar nicht irgendwie spitzfindig auf diesen Film bezogen, sondern das interessiert mich generell, machst du dir Sorgen, dass das vielleicht nicht widerspiegelt, wie eigentlich die ursprüngliche Qualität deines Drehbuchs war? Oder, weil ich kann mir auch vorstellen, dass man dann halt so denkt, ja, wenn das jetzt nachher, wenn ich jetzt für jemanden arbeite, den ich überhaupt nicht kenne, und dann muss ich mir nachher Sorgen machen, dass der Film dann quasi mein kreatives Schaffen in ein total schlechtes Licht stellt, und das ist ja unter Umständen auch schädlich für Folgeaufträge oder deine Karriere im Allgemeinen. Ist das etwas, wo du dir viel Gedanken drüber machst, oder ist das nicht so ein Thema?
Ja, das macht sich aber auch jeder Drehbuchautor okay. die Gedanken darüber, weil das ist natürlich immer eine Gefahr. Und gerade bei, ich sage jetzt mal, wenn man auf, das hatte ich jetzt persönlich noch nicht so, ich war immer relativ stark involviert in den Produktionsprozessen der Filme, die ich bisher geschrieben habe, aber das ist definitiv so. Also wenn ich jetzt ein Drehbuch schreiben würde, ich würde es abgeben, gebe ich natürlich auch die Rechte dafür ab. Außer ich habe es irgendwie vertraglich abgesichert, dass ich sozusagen mitentscheiden kann, wenn Dinge geändert werden. Ist das so tatsächlich? Da hast du völlig recht. Da kann man, muss man auch Angst vor haben, weil da kann jeder Schindluder getrieben werden mit einem Drehbuch und trotzdem steht dann da der eigene Name drunter. Ich muss aber sagen, dass man grundsätzlich, wenn man aber sowas schreibt und man hat jetzt nicht, keine Ahnung, wie in großen Produktionen eventuell die Sicherheit, dass Dinge 1:1 umgesetzt werden, dann ist das Produkt am Ende nie 100% das, was man sich im Kopf zusammengedacht hat. Das ist bei allen Filmen so gewesen, auch bei dem Film, den ich mitproduziert habe, damals Cannibal Diner, wo ich also im Grunde noch am meisten auch Mitspracherecht hatte. Aber das ist immer so, bei generell bei Produkten, wo man mit vielen Leuten zusammenarbeitet, wo viele kreative Ideen zusammenkommen, hat man das immer. Das heißt, das Endprodukt ist immer, hat immer mehrere Prozente Abzug von dem, was man sich gedacht hat. Beim Film ist es generell so, ich sag mal, ein Film wird immer dreimal geschrieben. Einmal im Drehbuch, einmal, wenn es verfilmt wird und einmal, wenn es geschnitten wird. Und in diesen drei Phasen kann sich immer so viel ändern noch. Ein Schnitt kann einen Film völlig verändern. Im Dreh können Sachen auch im Kopf des Regisseurs auch ganz anders ausschauen, als ich die jetzt zum Beispiel aufgeschrieben habe. Und weil man beschreibt ja jetzt nicht jedes kleinste Detail im Bild, wirklich im Detail, geht auch nicht, weil der Regisseur braucht diese kreative Freiheit, sonst ist es am Ende nicht mehr der Film des Regisseurs. Und von daher muss man damit immer gucken, man muss immer Kompromisse eingehen. Das Schöne bei Rootwood war jetzt, dass auch Marcel und ich auch in der Postproduktion sehr viel zusammen mitgewirkt haben. Ich habe sehr viele Schnittfassungen gesehen, ich habe sehr viel Feedback gegeben. Es gab auch Momente, wo wir tatsächlich Szenen hatten, wo wir unterschiedlicher Meinung waren. Und wo sich dann der eine oder der andere dann auch durchgesetzt hat. aber am Ende muss man damit dann auch seinen Frieden machen und das Produkt dann am Ende so sehen, wie es ist. Und mit Rootwood bin ich tatsächlich jetzt im Nachhinein auch sehr zufrieden und freue mich wirklich drauf, wenn der Film dann rauskommt und die Massenmeinung eintrudelt.
Warst du, bevor wir jetzt tatsächlich wirklich mal auf den Film eingehen, warst du selbst auch bei Marcel in L.A. oder hast du den Teil eher dann wirklich von Deutschland aus begleitet?
Nein, ich habe tatsächlich die ganze Produktion von Deutschland aus begleitet, was nicht immer einfach ist, weil halt gerade auch der Zeitunterschied und man ist dann wirklich mehrere Wochen morgens aufgewacht und hat dann Szenen und Sprachaufnahmen und Informationen auf seinem Handy gehabt. Und ja, das ist nicht ganz so einfach, das stimmt. Wenn man nicht so direkt vor Ort ist, das hatte ich jetzt letztes Mal tatsächlich, ich muss gerade überlegen, bei Raw 3 war ich auch nicht am Set, bei Cannibal Diner war ich sehr, sehr viel am Set gewesen. Ja, es ist nicht so ganz einfach tatsächlich, das stimmt, aber es ist auch eine interessante Zeit, wenn man jeden Morgen aufwacht und ohne Ende Kram hat, was man erstmal durchblättern muss und dann ist man schon 2 Stunden beschäftigt, bevor man überhaupt in den Tag starten kann. Das ist auch nicht schlecht.
Was haben die wieder über Nacht gemacht mit meinem Drehbuch?
Genau, was ist das denn wieder? Was haben die sich denn dabei gedacht?
Okay, wunderbar. Ja, heute etwas verspätet. Pascal, wir reden ja heute über Rootwood im Speziellen. Erzähl den Hörern doch mal grob und kurz, worum es in dem Film von Marcel Walz geht.
Mhm. The Spooky Hour ist ein Podcast über paranormale Ereignisse, welcher von den beiden Studenten Jessica und William produziert wird. Als die beiden ein Angebot der Hollywood-Produzentin Laura Bennett erreicht, für eben diese an einer Dokumentation über die Legende eines Walddämonen teilzunehmen, sagen sie freudig zu. Zusammen mit ihrer Freundin Erin reisen sie daraufhin in den Rootwood Forest und sollen schon bald feststellen, dass an dieser Legende mehr Wahres dran ist, als sie geahnt haben.
Du hast es vorhin schon erwähnt, Mario, man sucht ja zwangsläufig, wenn natürlich Found-Footage-Elemente dabei sind und wenn es in einem Wald spielt und eventuell mit übernatürlichen Dingen zu tun hat, fällt natürlich automatisch immer so ein bisschen der Vergleich zu Blair Witch. Ist es so, dass du dich dann auch von anderen Filmen aus dem Genre inspirieren lässt oder ist es, wenn dann tatsächlich wirklich Zufall, wenn da Elemente einem bekannt vorkommen zum Beispiel?
Also, dass der Film Ähnlichkeiten zu Blair Witch hat, ist ja im Grunde schon, basiert ja schon darauf, dass auch damals die Raw-Reihe im Grunde eine deutsche Variante von Blair Witch war. Das ist halt das Problem bei einem Film, der so ein bisschen auch ein Genre erfunden hat, nämlich das Genre ein paar gehen in den Wald, um dann eine Legende nachzuforschen. Das ist nämlich das ist natürlich das Problem, dass jedes Mal, wenn welche in den Wald gehen, um eine Legende zu erforschen, egal ob es Found Footage ist oder nicht, fällt man immer wieder auf Blair Witch zurück. Deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das eine Inspiration war. Ich bin allerdings ein extrem großer Found-Footage-Fan und würde fast sagen, dass ich so ziemlich jeden Found-Footage-Film auf dem Markt gesehen habe. Teilweise auch wirklich unterste Low-Budget-Produktion. Und deswegen kann es wahrscheinlich sein, dass ich viele Inspirationen aus diesen Filmen gezogen habe. Ich muss aber sagen, bei Rootwood, das kann man relativ klar sagen, dass wir schon auch Inspirationen bei diesem Film hatten. Wir hatten natürlich, rein vom Konzept her, ist Blair Witch natürlich eine Grundlage. Eine andere Grundlage ist aber auch so, sind aber auch so Filme wie Insidious oder The Forest. Das sind alles so relativ moderne Filme, wo wir uns gedacht haben, bringen wir doch mal diese relativ unterschiedlichen Sachen, wie zum Beispiel ein Insidious und ein Blair Witch, so ein bisschen zusammen und machen mal was in diese Richtung geht. Dann haben wir natürlich noch ein bisschen Creature Horror mit drin, der allerdings sich auch nur auf einen Teil des Films bezieht. Lange Zeit ist es ja doch, ich sag jetzt mal, so ein klassischer, man weiß nicht, was los ist, Gruselhorror. Und generell wollten wir bei dem Film auch einfach mal ein bisschen mehr auf Atmosphäre setzen und weniger auf In-Your-Face-Horror. Wir haben auch verhältnismäßig wenige Jumpscares drin, die ja heute auch, ich sag mal, sehr beliebt sind, vor allen Dingen bei den Filmproduzenten. Aber wir haben uns da gedacht, wir gehen da mal ein bisschen mehr auf längeren Grusel und weniger ständig die Faust ins Gesicht, so nach dem Motto.
Ich hab in dem Film einen satirischen Ansatz erkannt und ich bin mir nicht sicher, ob der tatsächlich auch Intention war.
Ja. Ich weiß jetzt nicht, auf welchen du anspielst.
Also generell so ein bisschen so, also es ist jetzt, vielleicht trifft's Hommage auch ein bisschen besser, ich bin mir nicht ganz sicher. Da kannst du bestimmt gleich was zu sagen. Also natürlich generell ist man eine Hommage an das Genre per se, aber auch so ein bisschen, ja, vielleicht auch an die Filmindustrie so ein bisschen. Also ja. So in diese Richtung hast du dir wahrscheinlich beim Drehbuch auf jeden Fall Gedanken gemacht.
Ja, das hast du völlig korrekt erkannt. Es ist ja nicht umsonst, dass der Film tatsächlich auch in Hollywood spielt, dass da auch wirklich eine Hollywood-Produzentin oder eine vermeintliche Hollywood-Produzentin, sie ist ja offensichtlich jetzt nicht die größte Hollywood-Produzentin. Wir machen auch eine kleine Anspielung. Die Schauspielerin ist ja Phyllisa Rose, die man hauptsächlich kennt aus Sleepaway Camp oder ich glaube in Deutschland heißt der Camp des Grauens. So ein ganz alter, ein blutiger Sommer heißt der und Camp des Grauens ist ein Untertitel oder so. Irgendwie sowas.
Auf jeden Fall hat sie eine der berühmtesten Slasher-Szenen.
Genau. Sie ist da sehr, sehr bekannt für eine ganz absurde Rolle. Und das wird ja im Film auch kurz angesprochen am Anfang. Also da weiß man schon ungefähr, in welche Richtung man sie auch als Produzentin dort einordnen kann. Sie ist sozusagen eine Low-Budget-Horrorfilm-Produzentin. Und sie möchte halt diese Legende, die offensichtlich gerade ein Thema ist in Hollywood, will sie als erste sozusagen in irgendeiner Form verfilmen. Und und dieses ganze Konzept, wie das dann funktioniert und was dann noch der Hintergrund ist und wie das auch diese drei Podcaster, die ja eigentlich einen Audio-Podcast machen und mit Film ja erstmal so gar nichts zu tun haben, wie die das dann auch umsetzen und wie die untereinander sich gegenseitig auch motivieren, mit welchen Motivationen die da überhaupt rangehen an dieses Projekt, das ist schon sehr nah auch am frühen Independent-Film. So, also wenn man gerade so in die Independent-Branche einsteigt und so mit seinem ersten Film dann so vorangeht, dann kommt man genau in diese Situation. Man hat einfach die Person, die sich gerne darstellen möchte. Man hat die Person, die viel Geld machen will. Und man hat die Person, die wirklich an dem Thema auch interessiert ist. Und diese drei Facetten, die haben wir halt drin in dem Film. Und man könnte das sozusagen auch als überspitzte Variante von wie macht man Independent-Filme sehen.
Das finde ich interessant. Ich weiß nicht, ob du dazu Auskunft geben kannst, weil ich weiß halt nicht, inwiefern du dann außerhalb des Drehbuchs noch, also klar, du hast dich ja mit Marcel abgestimmt, aber noch an der Produktion beteiligt warst. Es sind ja zumindest, man merkt ja jetzt schon so ein bisschen den Unterschied zwischen den deutschen Produktionen von Marcel. Da sind natürlich auch immer mal ein paar, ja, ich sag mal, deutsche Genregrößen also Genregrößen muss man ja beim deutschen Genre-Kino generell immer so ein bisschen Anführungszeichen setzen, aber es sind, ist ja jetzt so, dass bei den rein amerikanischen Produktionen ja durchaus auch bekanntere Gesichter zu sehen sind. Hier ja auch, du hast ja schon gesagt, Phyllis Rose. Hast du da eine Ahnung, wie Marcel da rangekommen ist? Oder ist es, gut, man weiß natürlich, klar, sie ist natürlich im Genre selbst irgendwie eine Berühmtheit und wenn es nur aufgrund von Sleepaway Camp ist, aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass die jetzt auf Marcels Anruf gewartet haben.
Also Marcel lebt in Los Angeles, ja. Und das schon länger, also das auch schon zur Zeit von Blood Feast, wobei man ja dazu sagen muss, dass Blood Feast auch zum sehr großen Teil fast komplett in Deutschland gedreht wurde.
Ach, ist das so, ja?
Obwohl dort sehr, sehr viele amerikanische Schauspieler mitspielen. Aber Marcel hat natürlich auch dadurch, dass er bei Blood Feast und gerade auch vor allen Dingen auch C2, da hat er ja auch schon, im Grunde hat er bei C2 sogar noch am meisten bekannte Leute drin gehabt. Und da kommt er natürlich in Kontakt. Das ist wie, wenn man überhaupt erst mit dem Film anfängt und dann so seine ersten Kontakte zu diversen Regisseuren oder Produzenten bekommt. Man kommt in Kontakt und Marcel ist in Los Angeles jetzt auch in einem Umfeld, wo er relativ zwanglos auch an die Schauspieler rantreten kann. Und so hat er dann einfach auch beim Casting zu Rootwood dann auch einfach mal geguckt, wer ist da, wer passt ins Budget, wer hat Interesse und wer passt zu den Rollen. Und so ist er dann auch auf Phyllis Rose gekommen. Bei Marcel ist er sowieso bekannt, dass er ein großes Interesse hat, auch genrebekannte Gesichter in seinen Filmen unterzubringen. Also bei C2 zum Beispiel die erste Zusammenarbeit mit Caroline Williams, die dann in Blood Feast eine deutlich größere Rolle eingenommen hat. Oder beispielsweise bei Blood Feast auch Robert Russler, den man ja auch kennt, aus einem Nightmare on Elm Street Film. Und da ist so sein Interesse und deswegen hat sich dann angeboten, dass für Rootwood dann so jemand wie Phyllis Rose zugegen ist.
Die, um mal ein bisschen auf den Film wieder zurückzukommen, also jetzt von seinen Stärken und Schwächen her, ich muss gestehen, ich war überrascht. Positiv tatsächlich, auch in einer gewissen Hinsicht, weil ich tatsächlich eine, ja wohl, also so halb überrascht. Also ich hatte ja schon eingangs erwähnt, ich bin jetzt nicht von Marcels Film der größte Fan. Also C2 stehe ich bis heute mit so ein bisschen auf Kriegsfuß. Und ich war überrascht, dass jetzt Rootwood tatsächlich von der Inszenierung her deutlich, eine deutliche Steigerung ist, aus meiner Sicht. So was die Optik angeht, auch die Kulissen sind auch tatsächlich sehr gelungen, muss ich sagen. Also eine Atmosphäre scheint jetzt bei dem Film auf jeden Fall nicht. Also ich fand die Atmosphäre im Wald eigentlich wirklich sehr gelungen und stimmig. Und ich fand es auch gut, dass natürlich ist es so ein bisschen, ich glaube, Marcel will das auch so ein bisschen zeigen, dass wir jetzt natürlich auch hier US-Produktion haben, denn da diese Totalen so ein bisschen auf Hollywood und auf LA so ein bisschen gehen. Wurden die eigentlich mit der Drohne gedreht, weißt du das? Oder wie wurden die gedreht, diese Totalen auf die Stadt?
Genau, das wurde mit Drohnen gedreht.
Ja, das fand ich eigentlich ganz nett. Also man sieht auf jeden Fall, jetzt gar nicht mal so, dass jetzt das Budget jetzt, sag ich mal, unter 1 Million lag. Also es wurde schon da, muss ich sagen, relativ viel rausgeholt und die Locations sind auch alle sehr schön. Das hat mir auf jeden Fall gefallen. Und auch dann, wenn der eigentliche Horroranteil losgeht, das fand ich tatsächlich auch ziemlich gelungen und hat mich auch überrascht. Aber da wollen wir jetzt nicht weiter rumspoilern. Also da passiert ja noch so einiges. Wo ich so ein bisschen, also wo man ein bisschen mehr hätte rausholen können, habe ich das Gefühl, ist so ein bisschen die Kameraführung und der Schnitt. Also ich habe so ein bisschen so das Gefühl, dass das so ein bisschen trocken und ein bisschen dröge ist. Gerade die Inszenierung jetzt so in der ersten Hälfte, wo halt der Build-up und die Charakterisierung so ein bisschen stattfindet. Das ist mir dann ein bisschen zu viel Schnitt, Gegenschnitt so in den Dialogen und so gewesen. Ich glaube, da hätte man ein bisschen mehr rausholen können. Da macht der Film in der zweiten Hälfte irgendwie deutlich mehr. Also ich habe so das Gefühl, dass die Inszenierung auch mit dem Einsatz des Horrors dann deutlich besser wird.
Ja, vor allen Dingen wahrscheinlich wird es auch damit zusammenhängen, dass natürlich, wenn der Horror losgeht, auch was dort passiert, ein bisschen eindimensionaler ist, ein bisschen mehr auf ganz bestimmte Figuren zentriert. Und gerade wenn man, du sagst, viel Gegenschnitt und viele verschiedene Kameraperspektiven, das ist wahrscheinlich am Anfang auch dem geschuldet, dass man natürlich auch mehrere Charaktere im Bild hat, viel Dialog hat, viel hin und her hat und natürlich auch viele, wir haben es ja schon gesagt, der Film hat Found-Footage-Elemente, darunter fällt zum Beispiel, dass auch oft mit Handys gefilmt wird.
Ja.
Und dass natürlich auch diese Momente da sind. Wir haben natürlich oft versucht, auch einfach die Situation aus der Perspektive der Figur gerade zu erzählen, wenn zum Beispiel ist eine Szene relativ am Anfang, wenn Jessica zum Beispiel das erste Mal sozusagen auf Waldboden tritt und den Wald so filmt, dass man dann immer wieder den Gegenschnitt natürlich aufs Handy hat, haben wir uns bewusst so entschieden, weil wir da den Zuschauern natürlich schon ein bisschen auch an die Found-Footage-Ästhetik gewöhnen wollen. Denn Found-Footage wird ja dann auch im späteren Verlauf des Films auch nochmal relevant, ohne dass wir dabei den Film damit sozusagen überladen.
Ja.
Das war so der Hintergedanke auch zwischen den verschiedenen Umschnitten am Anfang des Films.
Ebenfalls positiv, also da muss ich sagen, das fand ich tatsächlich wirklich sehr gelungen. Da wollen wir jetzt natürlich auch die Zuhörer noch nicht spoilen, aber das Creature Design, das hat mir gefallen, muss ich wirklich sagen, ganz ehrlich. Also das fand ich echt nett gemacht. Ist das jetzt so, wer hat sich das ausgedacht? Ich kann mir jetzt, also ich weiß es nicht, du wirst mich vielleicht gleich korrigieren, das ist, glaube ich, nicht Teil des Drehbuchs, oder? Oder hast du dir das ausgedacht? Oder habt ihr euch das zusammen ausgedacht? Oder war da tatsächlich jetzt jemand so, nehmen wir mal als Beispiel jetzt, wir haben ja sehr oft in unserem Podcast mit Tom Savini zu tun, der ja dann auch oft sagt, ich mache hier das Make-up und ich bestimme zum Teil auch, wie das Ganze hier auszusehen hat, eine Kreatur oder ein Monster oder ein Killer. Wie sah das bei Rootwood aus?
Also bei Rootwood war im Drehbuch noch, also die Kreatur sieht man ja auch schon auf dem Poster, wenn das interessiert, der kann sich ja das Poster jetzt gerade nochmal dazu holen. Die Kreatur hat in erster Linie auch einen, ich sag jetzt mal, sehr wurzeligen Körper. Und die Idee, die war schon im Drehbuch tatsächlich drin. Aber gerade auch das Design vom Kopf und vom Oberkörper, das kam hauptsächlich von unserem Effektmann und Kreaturendesigner Kwame Head. Der hat sich das ausgedacht und dieses wunderbare Kostüm zusammengebastelt. Und ich bin tatsächlich sehr, sehr happy darüber, weil ich finde auch, dass die Kreatur erstaunlich innovativ aussieht. Also ich habe sowas tatsächlich in der Form so noch nicht gesehen. Man kann mich korrigieren, ob es sowas in der Richtung gab. Aber seine Idee daraus, ein Wendigo-artiges Wesen zu machen, fand ich ja auch sehr schön, als ich das dann gesehen habe. Und es passt sehr, sehr gut in die Geschichte. Aber tatsächlich genau ausgeschrieben war die Kreatur im Drehbuch noch nicht.
Was die positiven Punkte angeht, da kann ich Chris größtenteils zustimmen. Ich hatte tatsächlich meinen kritischen Punkt anzusprechen. In der ersten Hälfte war es mir teilweise, also du hast erwähnt, ihr wolltet ja auch ein bisschen innovativ sein an der Stelle und halt im ersten Teil des Films halt die Figuren noch ein bisschen ausführlicher etablieren und aufbauen. Und das ist so ein bisschen bei mir daran gescheitert, dass ich das den Schauspielern nicht ganz, was heißt abgenommen, also mich hat die schauspielerische Leistung in dem Moment da nicht so hundertprozentig überzeugt und ich fand das alles ein bisschen gestelzt und ein bisschen, ich glaube, man kann verstehen, was ich meine. Mhm. Ist das so, dass ich fahre das einfach mal so ganz ehrlich raus. Ist es so, dass man sich dann als Independent-Filmer schon denkt, natürlich ist es ein Budget und wir müssen schauen, was geht. Und hast du dir das eigentlich, ist es quasi hättest du dir lieber gewünscht, dass der,
trau dich ruhig.
Es ist einfach eine Enttäuschung in Anführungszeichen. Ich glaube jetzt nicht, dass du von dem Film enttäuscht bist und muss ja auch gar keinen Grund dazu geben, aber denkst du dir manchmal so, ich hätte das Drehbuch hat mir so gut gefallen, ich hätte das jetzt gerne nochmal mit Schauspielern gesehen, die halt einfach aufgrund der Erfahrung und vielleicht auch des Talents, das weiß ich nicht, zwei Ligen drüber spielen und das noch so ein bisschen kniffiger so umgesetzt haben, wie ich es mir halt in meinem Kopf vorgestellt habe?
Nicht unbedingt. Also ich war tatsächlich eigentlich sehr, sehr angetan von der Umsetzung, auch von den Schauspielern. Ich habe ja unter anderem auch die Schauspieler sozusagen mit ausgesucht. Also Marcel hat natürlich Vorschläge gemacht und ich habe gesagt, habe mir da angeguckt, was die vorher schon gemacht haben und habe natürlich auch gesagt, passt das zu meinem Konzept, was ich mir gedacht habe oder passt es nicht? Und ich war tatsächlich sehr begeistert von den Darstellern und bin auch im Nachgang noch sehr begeistert von der schauspielerischen Leistung. Klar, wenn wir jetzt Millionen an Geld hätten und uns die professionellsten der professionellsten Schauspieler leisten könnten, wäre das natürlich auch super gewesen. Aber genauso wie man mir, sag ich jetzt mal, auch als noch angehender Drehbuchautor, ne, ich bin ja auch kein Profi, Fehler in Anführungszeichen verzeihen muss, die vielleicht im Drehbuch noch drin sind, so kann man auch von jemandem, der noch nicht lange Schauspieler wie auch unsere Darsteller verlangen, dass die ein absolut perfektes Schauspiel abliefern. Ich finde aber auch, ehrlich gesagt, dass das Horrorgenre genau für sowas gut ist, also auch für angehende Schauspieler, die vielleicht noch nicht in allen Formen und Farben perfekt sind, sich da gut austoben können, weil ich finde, gerade so, ich meine, gibt's einen größeren Independent-Bereich als im Genre des Horrorfilms? Ich glaube nicht.
Und wir haben ja schon, wir haben ja auch auch hier im Podcast schon einige Weltstars gehabt, die in kleinen Horrorfilmrollen wie Johnny Depp oder Kevin Bacon als Beispiel, die zu Weltstars dann geworden sind. Also ist immer eine Möglichkeit auf jeden Fall. Klar, auch gerade für Talente ist es natürlich so. Aber jetzt, Pascal hat einen guten Punkt angesprochen, oder du ja selbst auch. Mal aus dem Nähkästchen gesprochen, gab es irgendjemanden vielleicht auf so einer imaginären oder vielleicht auch tatsächlichen Wunschliste, den ihr dann vielleicht am Ende nicht bekommen habt, aus welchen Gründen auch immer, irgendwie, dass da noch vielleicht noch ein großer Name bei war, den ihr euch gewünscht hättet zum Beispiel? Also großer Name natürlich jetzt auch für den Horrorbereich, das müssen natürlich keine Weltstars sein, das ist ja klar, dass ihr damit auch nicht gerechnet habt.
Ganz ehrlich, muss ich eigentlich verneinen. Also Phyllisa Rose war schon relativ früh eigentlich schon beinahe bei an dem Punkt, wo mir gesagt wurde, hast du Bock, das Drehbuch zu schreiben, war sie eigentlich schon mit an Bord. Und das war für mich schon als jemand, der bisher noch keinen amerikanischen Film geschrieben hat, sozusagen. Ich hatte schon mit einem anderen Film zu tun aus Amerika, aber so war ich schon recht begeistert, weil Phyllisa Rose halt dort auch wirklich, ich mag Sleepaway Camp sehr gerne, den Film. Da war ich schon begeistert und eigentlich nicht, also kann ich mich jetzt nicht erinnern. Bei dem aktuellen Projekt, was ich gerade schreibe, da haben wir schon so einige, die wir haben wollen. Dazu kann ich aber noch nicht viel sagen. Aber schon mal so geistig anteasern, Leute, da kommt noch was. Aber bei dem Film tatsächlich nicht. Also wüsste ich jetzt nicht. Jetzt, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dann gibt's natürlich so einige, gerade auch so aus der Ecke, die Blumhaus momentan bedient. Da sind natürlich auch viele Darsteller, die teilweise sehr, sehr gut sind. Aber das sind natürlich auch Budgets, ja. Die sind dann doch noch ein bisschen über dem, was wir uns leisten können.
Ja, klar.
Was denkst du, um das Ganze langsam ein bisschen abzurunden, das deutsche Genre-Kino, gerade das deutsche Horror-Kino, ist ja wirklich, sag ich mal, im Laufe, ja, eigentlich nehmen wir mal irgendwann, wenn, ja, nach den ganzen Edgar Wallace-Filmen, die ja auch immer so ein paar Horrorelemente und so bei haben, aber so gerade in den 70ern, 80ern, 90ern und ja heute auch noch sehr stiefmütterlich behandelt werden, weil das die deutsche Filmförderung ja auch nicht großartig Sinn darin sieht, deutsche Genreproduktionen damit zu finanzieren. Und wenn wir jetzt mal so von so Leuten absehen wie Schnaas oder Buttgereit oder Ittenbach und so weiter, gibt es ja eigentlich kaum was. Wir hatten ja mal kurz den Slasher-Boom, der ja auch Deutschland mit Anatomie oder Flashback oder so weiter ergriffen hat. Aber kannst du dir vorstellen, warum das einfach in Deutschland nicht funktioniert, einen schönen deutschen Horrorfilm zu produzieren, der auch wirklich in den Kinos läuft und also gut, klar, wir hatten jetzt diesen YouTuber-Film, wie hieß der noch gleich, Pascal, weißt du das noch, wie hieß der, nicht Irrenanstalt, ich wollte sagen, Heilstätten, ne, so hieß der, genau.
Heilstätten.
Aber das ist ja jetzt auch wieder so ein Ding, was eher durch YouTube vermarktet wurde, aber kannst du dir vorstellen, warum das deutsche Horrorkino so eine Probleme hat?
Ich glaube, das größte Problem in Deutschland ist, dass deutsche Horrorfilme einfach auch zu kritisch beäugt werden. Also was man sehr oft hat, was ich auch sehr oft unter Filmen von Kollegen und Bekannten lese, die halt auch Independent Horrorfilme in Deutschland machen, liest man sehr oft, deutscher Film kann nichts werden. Ja, habe ich auch unter meinen Filmen schon oft gelesen. Gerade auch bei Cannibal Diner zum Beispiel, der das war ein Film 2012, der lief auch im Kino in Deutschland und in Österreich. Ein Film, der eigentlich einen sehr amerikanischen Inhalt hat, ein Backwood-Horrorfilm mit Kannibalen, allerdings in Deutschland. Und das sind eigentlich zwei Dinge, die sich erstmal ausschließen, weil wir in Deutschland überhaupt nicht das Backwood haben, was man bräuchte für so eine Art Film. In Amerika gibt's Landstriche, wer weiß, was da so alles abgeht, wo keinerlei Autorität so wirklich drüber guckt. Deswegen gibt's so viele Backwood-Horrorfilme aus Amerika, also sei es Wrong Turn, Texas Chainsaw Massacre und was es da so alles gibt. Und in Deutschland sind solche Sachen fast nicht möglich. Und wenn man dann sowas, wenn dann Leute, Zuschauer das sehen und die denken sich dann oft schon, das ist doch alles Quatsch und das kann nicht sein. Und dann sind die Schauspieler vielleicht nicht so perfekt, wie man es halt vom Marvel-Film kennt und so weiter. Und dann hat man sehr oft, gerade beim Standardpublikum, schon einen sehr schwierigen Stand, weil viele das nicht mehr kennen, dass günstige Filme zum Beispiel auch im Kino laufen. Das wird so ein bisschen aufgebrochen inzwischen durch Blumhouse, also die teilweise mit so günstigen Filmen riesige Erfolge feiern, weil das junge Publikum so langsam wieder rangeführt wird an günstigen Produktionen, weil viele auch schon so ein bisschen dem Großen überdrüssig sind, weil es halt auch immer gleichförmig ist, immer dasselbe bietet und irgendwann kann man auch Computereffekte nicht mehr sehen. Deswegen macht Blumhouse gerade sehr, sehr viel für den Filmmarkt von Independent-Filmen. Und so ein Film wie Heilstätten, der ja auch sehr erfolgreich war in Deutschland, was wahrscheinlich nicht nur an den YouTubern gelegen hat, der ja schon auf eine gewisse Art recht hochwertig produziert war, obwohl es immer noch ein Low-Budget-Film war, die machen schon sehr viel für das Independent-Film-Genre. Und es würde einen freuen, wenn noch mehr günstigere Filme auch mal den Weg ins Kino finden würden. Es gibt ja auch teilweise verhältnismäßig teurere Independent-Filme, die trotzdem nicht ins Kino kommen in Deutschland. Und ja, also man müsste halt wirklich gucken, dass sich diesbezüglich irgendwann mal der Geist ändert. Also dass auch Deutsche akzeptieren, dass man auch einen deutschsprachigen Horrorfilm haben kann, der nicht synchronisiert ist. Weil ich glaube, das ist schon bei vielen das große Problem. Ich weiß gar nicht, ob das schon ein Problem war, als damals Anatomie und Konsorten ins Kino kam. Da war ich noch ein bisschen zu jung, um das direkt mitzukriegen, wie da die Reaktionen des deutschen Publikums waren. Weil man hatte ja da auch Filme mit deutscher Sprache, die sofort als deutsche Filme zu erkennen waren. Ich würde halt da sagen, dass die Filme natürlich ein höheres Budget hatten und vielleicht deshalb ein bisschen mehr Anklang gefunden haben beim Standardpublikum.
Und du hattest da halt noch so ein bisschen, da hattest du ja tatsächlich auch, sag ich mal, für deutsches Kino ja auch Starbesetzung dabei, jetzt nur als Beispiel Anatomie, ich weiß gar nicht mehr, Franke Potente war ja eh dabei, aber da waren ja auch Leute, glaube ich, ich lass mich jetzt lügen, aber solche Leute halt wie Benno Fürmann oder sowas, die halt zumindest jedem bekannt sind. Und das zieht natürlich dann auch immer noch so ein bisschen, das wird natürlich heute kaum noch, also du wirst jetzt ja kein Matthias Schweighöfer für einen Horrorfilm oder zumindest für eine Independent-Produktion gewinnen können mehr. Ich glaube, das war damals immer noch so ein bisschen was anderes. Also du sprichst es auch an, das ist, ich weiß gar nicht mehr, wer das letzte Mal gesagt hatte, so ein Problem, das, was jetzt in den USA so ein bisschen auftritt, ist genau, dass es diesen Mid-Budget-Sektor, dass der sich komplett aufgelöst hat. Entweder hast du wirklich diese teuren, mittlerweile ist ja fast nur noch Disney, kann man ja fast sagen, diese teuren Disney-Blockbuster oder halt noch die Indie-Schiene, aber so diesen Mid-Budget-Film, der ist ja zum Beispiel gar nicht mehr existent. Ich glaube, Uwe Boll hatte das mal so kritisiert und hat deswegen auch gesagt, ich brauche keine Filme mehr drehen. Entweder weil eine Million ist mir zu wenig und 400 Millionen geben sie mir nicht und das dazwischen existiert quasi nicht mehr. Und ich glaube, das ist gerade in den USA dann aktuell so ein Problem und in Deutschland, glaube ich, auch so ein bisschen. Weil die Leute wollen halt kein Risiko eingehen. Du hast halt klar, die wissen, gib dem Schweiger hier 5 Millionen oder 10 Millionen, der dreht dir eine Komödie, die läuft garantiert erfolgreich im Kino, unabhängig von der Qualität. Das sieht man ja auch an seinem aktuellen Erguss wieder. Und das ist so ein Problem. Ich finde, das gerade die Filmförderung ist sehr mutlos, muss man sagen.
Ja, also in Deutschland kommt ja inzwischen so ein bisschen auf, dass jetzt so bezüglich des deutschen Genrefilms ja auch so Filme wie, keine Ahnung, nur Gott kann mich richten und abgeschnitten und so im Kino landen. Das ist ja auch schon ein Fortschritt, muss man sagen. Das sind zwar jetzt keine Horrorfilme, aber das sind ganz klare, eindeutige Genrefilme.
Aber warte kurz, ich unterbreche mal kurz. Glaubst du, sie würden im Kino laufen, wenn nicht Moritz bleibt treu oder Lars Eidinger da die Hauptrollen hätten?
Das wäre die Frage. Ja. Ich finde aber interessant, dass überhaupt solche Produktionen erstmal wieder stattfinden. Also das ist ja schon mal sehr beeindruckend, dass jetzt natürlich erstmal noch auf Nummer sicher gegangen wird, indem man halt, ich sag jetzt mal, den typischen Posterboy noch dabei hat, der den Film dann auch irgendwie an den Zuschauer verkauft. Das ist schon nachvollziehbar. Und man sieht ja auch auf der Basis zum Beispiel von Serien momentan, wie viel Genre auch gemacht wird in Deutschland. Und wenn sich das mal so langsam wieder auch auf den Sektor des Horrorfilms übertragen würde, wäre ich sehr happy, aber die Deutschen tasten sich wie immer sehr, sehr langsam ran.
Hättest du Bock, mal Regie zu führen? Du hast noch nicht Regie geführt, direkt hast du noch nicht, ne?
Nee, Regie habe ich nur bei Kurzfilmen geführt, ja. Und ich habe Assistenzregie gemacht bei meinem ersten Film. Würde mich auch interessieren, mir fehlt persönlich da einfach die Zeit für, weil das unglaublich aufwendig ist und mit viel Vor- und Nacharbeit auch verbunden ist. Und da habe ich leider keine Zeit für. Aber interessant fände ich schon, weil das ist natürlich die ultimative Erfüllung, wenn man am Set ist und dann seine Bilder sozusagen dann auch direkt selbst gestaltet.
Und die, was mich noch interessieren würde, hast du quasi auch Ideen, also ich gehe davon aus, dass du es hast, Ideen auf Halde, die quasi auf Abruf bereitstehen, wo du sagen würdest, oh, da hätte ich Bock, dass das irgendjemand mal mein Drehbuch verfilmt, hast du da was auf Lager? Oder ist es wirklich so, dass du auch nur dann schreibst, wenn quasi was vor Produktion steht sozusagen, also wo du schon weißt, das wird dann auch produziert, oder hast du auch, schreibst du jetzt auch privat erstmal aus Jux und Dallerei Drehbücher, einfach wie du Lust und Laune hast?
Also einfach so ein Drehbuch schreibe ich eigentlich nicht, weil ich weiß, dass wenn ich es nicht selber mache, würde es sowieso nicht verfilmt werden, weil ich hab schon so ein paar Ideen, die sind nicht immer absolut massentauglich, deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, gerade im Independent-Bereich. Es gibt natürlich viele Independent-Filme, die ihre Herzensprojekte dann über Jahre entwickeln, aber da bin ich ehrlich gesagt nicht so ein Fan von, weil Filme sind auch immer Produkte, und wenn die Produkte viel mehr kosten, viel mehr Zeit einnehmen, als sie dann am Ende bringen, macht's auch nicht so viel Sinn. Ich habe viele Ideen. Ich habe auch schon Drehbücher für mehr oder weniger umsonst geschrieben, also für Projekte, die dann angedacht waren und die dann auf halber Strecke dann gestorben sind. Da habe ich auch noch ein bisschen was auf Halde. Aber so ist es halt. Gerade am Anfang ist das manchmal so. Bei Independent-Filmen kann es immer sein, dass die Produktion relativ schnell an ganz banalen Dingen auch sterben kann. Das ist jetzt hier in Deutschland bei kleineren Produktionen sogar noch extremer als jetzt zum Beispiel drüben bei Marcel in Los Angeles. Wenn da ein Film dann gestartet wird, dann steht normalerweise auch die Finanzierung und die Drehorte und so weiter, und dann geht es eigentlich relativ reibungslos. Aber gerade bei Produktionen hier in Deutschland ist es dann nochmal viel schwieriger. Und Marcel hat ja wirklich beide Seiten gesehen, der hat ja jetzt inzwischen schon fast so viel da drüben gedreht in Los Angeles. Wobei, in Deutschland hat er noch ein bisschen mehr gedreht. Aber von den Filmen, die veröffentlicht wurden, hat Marcel ja wirklich die ganze Bandbreite hier in Deutschland kennengelernt. Von allen möglichen Independent-Film-Budgetgrößen und auch mit Schauspielern von noch früh Amateur bis schon relativ erfahren zusammengearbeitet. Der könnte da wirklich noch, glaube ich, Bände von erzählen.
Wunderbar. Ja, Mario, danke, dass du bei uns zu Gast warst. War auf jeden Fall ein sehr interessanter Einblick, sowohl in den Film als auch in deine Arbeit. Und weil wir sonst natürlich unseren Gästen immer die Möglichkeit geben, über ihre Podcasts noch kurz zu sprechen und ein bisschen zu bewerben, darfst du jetzt bewerben, was auch immer du möchtest. Du kannst auch gerne den Film nochmal bewerben und den Zuhörern sagen, warum sie sich, wenn Rootwood dann irgendwann im Laufe des, vermuten wir mal, nächsten halben Jahres erscheint, warum die Leute sich den angucken sollten.
Ja, ich glaube, ich würde nochmal drei Sachen machen. Einmal würde ich mich bei euch bedanken, dass ihr mich eingeladen habt, und auch beim André aus eurem Kosmos hier, der hat mich ja erst zu euch geleitet sozusagen. Und Rootwood, kann man sich einen Trailer online angucken. Also wenn es das ist, was der Podcast erreicht hat, dass man sich als Hörer jetzt mal die 2 Minuten nimmt, um den Trailer zu gucken, dann haben wir schon alles erreicht. Denn Rootwood ist sicherlich nicht unbedingt für jeden geeignet, aber Leute, die Bock haben auf so ein Gruselding, Low-Budget-Gruselding, das mal ein bisschen was anders macht und auch sehr überraschend wird in der zweiten Hälfte, der sollte sich den auf jeden Fall mal geben. Wir hoffen, dass der Anfang nächsten Jahres dann auch in Deutschland erscheint. Schauen wir mal, wie es läuft. Nächstes Jahr wird er auf jeden Fall erscheinen. Die Frage ist nur genau wann. Und ja, Podcast, stimmt. Ich mache auch einen Podcast für alle, die gerne Podcasts hören, Film-Podcast hören. Ich mache den Podcast Die Sofa-Runde für sofahelden.de. Wir rezensieren Heimvideo-Releases von Filmen. Ich natürlich oftmals mit einem relativ starken Schwerpunkt auf Horrorfilmen. Mein Co-Moderator Mike Ritter, der macht so alles querbeet. Sehr viel auch Hollywood-Kram. Und wer Bock hat auf diese, auf so Rezensionen von DVDs und Blu-rays, wer sowas überhaupt noch kauft, machen ja auch nicht mehr
Hallo?
So viele.
Unsere Hörer auf jeden Fall.
Wahrscheinlich, im Horrorbereich ist das doch noch sehr üblich.
Ja. Hauptsache Mediabook, Hauptsache
Mediabook. Genau, Mediabooks und so weiter rezensieren wir auch, 4K Blu-rays. Wer da Bock drauf hat, soll mal reinhören. Ich habe tatsächlich exakt heute, haben wir eine neue Aufnahme gemacht für den Oktober jetzt. Ich weiß ja nicht, wann diese Episode erscheint, wahrscheinlich später.
Ja, in ein paar Tagen, aber im Laufe der nächsten Woche.
Genau, dann einfach mal reinhören, sofahelden.de, da sind wir zu finden.
Wunderbar, vielen Dank.
Sehr schön. Ja, vielen Dank, Marion. Das war sehr, sehr interessant und sehr aufschlussreich.
Jo, dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuhören bei Devils and Demons Episode 72. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder mit unserem Resümee zum Horror-Oktober, also der nächsten Roundup-Folge, und wünschen euch bis dahin viel Spaß und schöne Horrorfilme im Kino oder im Heimkino. Auf Wiederhören.
Tschüss.